Wer heute Morgen zerknittert aufgestanden ist, kann sich den ganzen Tag über entfalten. Den Predigttext für diesen Gottesdienst kann ich auswendig. Er besteht aus einem Satz. Und mit diesem Satz bleibe ich im Eingangsbereich der Bergpredigt. Bewusst. Der Satz lautet: Ihr seid das Salz der Erde. Das ist ein universaler Horizont. Ihr seid das Licht der Welt, ist eher hellenistisch empfunden, Kosmos. Und ihr seid das Salz der Erde, Eretz, ist hebräisch empfunden. Beides weltweiter Horizont. Ich bleibe damit im Horizont der Seligpreisungen, die ja gestern Thema waren. Die Seligpreisungen sind kein regionaler Text, auch kein nationaler Text, auch kein lokaler Text. Die Seligpreisungen haben einen Welthorizont. Sie sind ein Menschheitstext. Die Seligpreisungen haben eigentlich fast nichts speziell Jüdisches im Sinne von nationaljüdisch. Der einzige jüdische Ausdruck, der in einer anderen Kultur gar nicht verstanden werden kann, ist Reich Gottes. Ein Ägypter, ein Assyrer, ein Kanaanäer, ein Perser, ein Grieche, ein Römer kennen das nicht. Was ist Reich Gottes? Ist völlig unbekannt. Das ist das Thema Jesu. Jesus war ein Mensch, der sein Thema gefunden hat. Und sein Thema war Reich Gottes. Also ohne dieses Thema geht's bei Jesus nicht. Aber sonst, Arme im Geist, Trauernde, Machtlose, Hungernde und Dürstende nach Gerechtigkeit, gibt's in allen Erdteilen, in allen Kulturen. Also speziell jüdische Dinge, sagen wir mal Abraham, Mose, David oder Tempel oder Jerusalem oder Schabbat oder Torah oder Beschneidung. Der Text ist aber auch eigentlich kein christlicher Text. Es kommt eigentlich nichts Christliches vor. Die Kirche kommt nicht vor, die Sakramente kommen nicht vor, die Ämter kommen nicht vor, auch die Jesus-Nachfolge kommt nicht vor. Es ist eigentlich auch kein christlicher Text. Die Seligpreisungen sind eigentlich kein jüdischer Text und kein christlicher Text. Sie sind ein Menschheitstext. Sie gehören der Menschheit. Hier wird kein religiöser Verein gegründet und hier werden Menschen nicht religiös konditioniert, denn in den Seligpreisungen gibt es auch gar keine Bedingungen. Es gibt auch keine Gebote und keine Appelle, es gibt nur Zusagen, die Sprache der Ermutigung. Und was brauchen Kinder und Jugendliche mehr als Ermutigung? Also, die Seligpreisungen sind kein regionaler Text, kein lokaler Text, kein nationaler Text. Sie gehören der Menschheit. Trauernde gibt es überall. Macht die Weite dieses Textes nicht eng. Also in diesem Welthorizont bleibe ich, aufgerissen durch die Seligpreisungen und gleich nach den Seligpreisungen, noch im Eingangsteil der Bergpredigt, wieder dieser weite Horizont Salz der Erde. Im christlichen Glauben geht es um eine zentrale Frage: Wer ist der Mann aus Nazareth? Der christliche Glaube ist so glaubwürdig, wie der Mann aus Nazareth glaubwürdig ist. Und der christliche Glaube ist so spannend, wie der Mann aus Nazareth spannend ist. Der christliche Glaube steht und fällt mit diesem Mann. Es geht darum, neugierig zu werden auf diesen Mann, sich mit ihm zu beschäftigen, wie wir gesungen haben, ihm stillzuhalten und ihm vertrauen zu lernen und in ihm zu Gott zu finden. Darum geht es im christlichen Glauben. Auch Jesus selber stellt diese Frage, wer sagen denn die Leute, dass ich bin? Naja, die einen sagen so, die anderen so. Und wer sagt ihr, dass ich bin? Also die zentrale Frage lautet, wer ist er? Aber es gibt noch eine zweite Frage. Die ist nicht zentral, sie ist aber auch nicht unwichtig. Und diese Frage lautet, wer seid eigentlich ihr? Die ist irgendwie auch interessant. Sie ist nicht unwichtig, aber sie ist nicht zentral. Weil es ist immer irgendwie aufschlussreich, verräterisch, wer sind eigentlich die Anhänger einer Person oder einer Sache oder einer Partei? Das irgendwie ist das schon auch aufschlussreich, gell? Was sind das eigentlich für Leute, die einen Porsche kaufen? Was sind das für Leute, die den Fernseher anmachen, wenn der Musikantenstadel kommt? Wer hört gern Lady Gaga? Was sind das für Ärzte, die sich bei Ärzte ohne Grenzen engagieren? Also schon interessant, gell? Weil in den Anhängern irgendwie spiegelt sich auch der, ach so, der hat diese Art von Anhänger, solche Typen sammelt der um sich rum, gell? Also ist schon eine hochinteressante Frage. Und noch im Eingangsteil der Bergpredigt, bevor der große thematische Hauptblock kommt, möchte Jesus klären, wer seid eigentlich ihr? Und er sagt, ihr seid das Licht der Welt, darauf gehe ich jetzt mal nicht ein. Und er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn man diesen Satz hört, ihr seid das Salz der Erde, kann man eigentlich nur ungläubig reagieren. Wer hier nicht ungläubig reagiert, mit dem stimmt was nicht. Also ich fange mal bei mir an. Wenn ich höre, ihr seid das Salz der Erde und da soll ich mit dazugehören, dann kann ich nur sagen, das muss eine Verwechslung sein. Gell? Weil ich bin eine fragwürdige Existenz. Ich habe ungelöste Probleme. Ich habe Sorgen. Ich habe viele Schwächen. Manche sind geradezu skurril. Fragt mal meine Frau. Oder besser fragt sie lieber nicht. Gell? Also ich bin eine fragwürdige Existenz. Und ich soll zum Salz der Erde gehören. Das ist mir mehrere Schulnummern zu groß. Gell? Also das kann irgendwie nicht stimmen. Wenn die Kirche lehrt, wir sind das Salz der Erde, dann ist es eine teuflische Einflüsterung. Denn der Satz darf niemals heißen, wir sind. Er darf immer nur heißen, ihr seid. Denn es ist eine fremde Würde, die wir nicht mitbringen. Gegen meine Meinung ist er, der Mann aus Nazareth, der Meinung, ihr seid das Salz der Erde und erzählt mich dazu. Das ist gegen meine Meinung. Ich bin der Meinung nicht. Also den Satz muss er verantworten. Ich kann ihn nicht verantworten. Also ich bin ja anerkannt frech, gell? Das habt ihr schon gemerkt. Schaut euch doch mal an. Ich bitte euch, sieht so das Salz der Erde aus. Ich meine, ich sehe euch ja sowieso nicht. Gell? Also man kann auf diesen Satz nur mit Unglauben reagieren. Gell? Das ist schon ein Fremder, der das sagt. So fremd wie die Bergpredigt, so fremd ist der Bergprediger. Gell? Also er ist gegen meine Meinung dieser Meinung. Das ist sein Bier, nicht mein Bier. Aber er stellt es klipp und klar fest, also ohne Wenn und Aber, ihr seid das Salz der Erde. Also das ist schon verblüffend. Gell? Er begründet das auch gar nicht. Ja, ich meine, wie soll man das begründen? Fällt euch da was ein? Also er begründet ihn gar, ist eine Feststellung. Gell? Gut, jetzt will ich mal versuchen, mit den Ohren eines damaligen Menschen das Wort Salz nachzuempfinden. Wie hört ein damaliger antiker, orientalischer, jüdischer Zeitgenosse das Wort, ihr seid das Salz der Erde? Ein römischer Schriftsteller Plinius hat einmal gesagt, zwei Dinge sind die nützlichsten Dinge in der ganzen Welt. Sol et Sal. Sonne und Salz. Oder eben Licht und Salz. Also der ist ganz nah dran an Licht und Salz. Sol et Sal. Ja, beim Licht kann man das noch verstehen, erstes Schöpfungswerk. Aber beim Salz, ja, man nannte in der Antike das Salz das weiße Gold. Denn es gab Salzstraßen in Afrika über 1000 Kilometer. Und das sind Karawanen über 1000 Kilometer unterwegs, um an Salz ranzukommen. Wir kennen ja viele Städte, Salzburg, Salzgitter, Bad Salzuflen, Salzkammergut. Und im Griechischen heißt Salz Hall, da kommt Schwäbisch Hall und Halle. Alles hängt zusammen mit Salz. Oft wurden Steuern in Form von Salz gegeben. Salz ist das weiße Gold. In Israel hatte man Glück, da gab es das Yam HaMelach, das Salzmeer. Wir sagen totes Meer. Also Israel, damals Judäa, die hatten immer Salz im Überfluss und im Tempel waren immer große Salzberge, gell? Es war eine Ausnahme. Worin liegt eigentlich die Bedeutung des Salzes? Sie liegt in drei Aspekten. Erstens, Salz hat eine würzende Kraft. Also Salz ist ein Gewürz. Es ist das einzige Gewürz in der Welt, das absolut notwendig ist. Unser Körper kann ohne Pfeffer und Oregano, ist kein Problem, ist nicht notwendig. Aber ohne Salz sterben wir. Die Indianer hatten eine Foltermethode. Sie haben ihren bestimmten Gefangenen, die sie wirklich foltern wollten, Salz entzogen. Sie kannten Methoden, wie man Salz aus den Lebensmitteln rauskriegen kann und überhaupt kein Salz geben. Die Leute waren nach 2 bis 3 Wochen, wurden die wahnsinnig. Und einige Zeit später sind sie alle gestorben. Und sie haben auch gemerkt, dass sie sterben werden. Aber sie wussten nicht, warum. Also eine fiese Folter, gell? Also Salz ist ein Gewürz, und zwar ein notwendiges Gewürz. Jetzt stell dir mal vor, ihr seid ein Gewürz. Das ist eigentlich irgendwie eine schöne Vorstellung, gell? Also wir sind notwendig, aber notwendig, man sagt ja oft, es ist leider notwendig. Gell? Es ist leider notwendig, ja. Aber Salz ist eine Notwendigkeit, die erfreulich ist. Die Sache wird gewürzt. Gell? Stellt euch mal, ich habe heute Morgen ein Laugenbrötchen gegessen, stellt euch mal ein Laugenbrötchen ohne Salz vor. Oder eine Brezel oder das Frühstückei ohne Salz. Gell? Wir sollen ja das Essen nicht runterschlingen. Auch das Leben ist nicht dazu da, dass wir es runterschlingen. Gell? Das Leben hat einen Geschmack. Es soll auf den Geschmack kommen, auf die Würze kommen. Es gab mal in Stuttgart vor etlichen Jahren einen Weltkongress der Philosophie. Und auf den neueren Weltkongressen der Philosophie ist Konsens: Wir wissen alle nicht, wer der Mensch ist. Man braucht das nicht diskutieren, das ist Konsens unter allen führenden Philosophen. Wir haben zwar eine biologische Anthropologie, wir haben eine medizinische Anthropologie, wir haben eine psychologische Anthropologie, wir haben eine sportliche Anthropologie, wir haben eine theologische Anthropologie, wir haben eine pädagogische Anthropologie. Also wir wissen viel mehr über den Menschen wie je zuvor. Viel mehr. Aber wir wissen nicht, wer er ist. Sie können die ganzen Anthropologien addieren, dann weißt du aber trotzdem nicht, wer der Mensch ist. Das kann man nicht additiv finden. Also der Mensch ist ein unergründliches Wesen, er ist undefinierbar. Jetzt habe ich aber trotzdem mal einen Vorschlag. Ich versuche mal zu definieren, wer der Mensch ist. Ich weiß schon, dass das nicht geht. Egal. Ich habe einen Definitionsvorschlag. So, nach meiner Meinung ist es somit die tiefste Aussage, die es über den Menschen gibt. Gell? Die stammt von mir. Und die heißt, hört mal gut zu, der Mensch ist ein Wesen, der das Fade nicht will. Das sagt sehr viel über den Menschen. Der Mensch kann das Fade nicht leiden. Gell? Er will sein Essen nicht nur runterschlingen. Es soll ein Fest sein, gestern Abend. Gell? Das Leben will ein Fest sein. Wir sollen das Leben nicht runterschlingen. Also das Salz dringt in die Stoffe ein, formt sie um. Wir sind ganz beim Thema Umformen. Salz ist der große Umformer. Er dringt in die Stoffe ein, steigert ihre Qualität und würzt sie und bringt sie auf den Geschmack. Also überlegt euch, ihr seid ein Gewürz, nach seiner Meinung. Die zweite Bedeutung von Salz ist, es hat eine konservierende Kraft. Salz ist das einzige Konservierungsmittel der Antike. Es gibt kein anderes. Und stell dir mal vor, Orient, heißes Sommerklima, da faulen die Dinge sehr schnell. Gell? Man hat keinen Kühlschrank. Also alle organischen Dinge, Gemüse, Obst, Fleisch und so weiter, alle organischen Dinge haben die Tendenz zur Zersetzung, zur Fäulnis. Ja? Und wenn der Mensch Fäulnis sieht, reagieren eigentlich alle Menschen auf der Welt spontan ähnlich oder gleich. Sie ekeln sich. Jean-Paul Sartre hat ja mal eine sehr tiefe Analyse des Phänomens Ekel geliefert. Der Ekel sagt sehr viel über dich. Warum ekelt sich der Mensch? Warum ekeln wir uns, wenn wir Fäulnis sehen? Ja, wir werden irgendwie melancholisch, es belastet uns, es ekelt uns. Ekel ist eine Schutzreaktion, wir wollen uns durch Ekel schützen. Weil, wenn wir Fäulnis sehen, sehen wir den Sieg des Todes über das Leben. Und das belastet, das bedrückt. Und deswegen schützen wir uns durch Ekel. In der Fäulnis kommt die Tendenz alles Organischen zur Zersetzung, zum Tragen. Fäulnis ist nicht schön, Fäulnis stinkt, die Dämonen stinken. Und Heidegger hat einmal gesagt, wir leben ein Leben zum Tod. Also ganz sicher ist, mit jedem Tag nähern wir uns unserem Tod um einen Tag. Das ist ganz sicher. Und deswegen leben wir unter der Sorge. Weil die Tendenz zur Zersetzung. Und wie schön, dass es Salz gibt. Die Leute hüpfen, tanzen, dass es Salz gibt. Weil Salz stoppt die Tendenz zur Zersetzung. Salz verleiht den Dingen Dauer, Stabilität. Nehmen wir mal den See Genezareth, einer der fischreichsten Seen der Welt, weil auch afrikanische, es war früher alles mal verbunden bis hin zum afrikanischen Graben, war alles Wasser. Also im See Genezareth sind auch afrikanische Fische. Und Magdala, einzige Großstadt im nördlichen Bereich vom See Genezareth, 10.000 Einwohner, sehr viele Fischpökeleien. Wenn man den Fisch, den Petrifisch und so, wenn man den salzt, kann man nach Caesarea gehen, an die Mittelmeerküste. Die professionellen Ruderboote brauchen 10 bis 12 Tage nach Rom. Und die kaiserliche Familie liebt den Petrifisch aus dem See Genezareth. Und wenn du den salzt, dann ist er auf der kaiserlichen Tafel. Also, ihr seid das Salz der Erde. Irgendwas in euch, kommen wir noch drauf, stoppt die Tendenz zur Fäulnis, zum Stinken. Stinkt ja auch heute viel gen Himmel. Also, ihr seid ein Konservierungsmittel. Ihr verleiht den Dingen Dauer. Und das Dritte vom Salz ist, Salz hat eine reinigende Kraft. Gell? Salz hat eine Schärfe, ein Biss. Salz beißt. Jesus sagt nicht, ihr seid das Sahnehäubchen der Welt. Nein, mit Sahne kannst du gegen den Schmutz dieser Welt nicht viel ausrichten. Jesus sagt auch nicht, sind ja einige Schwaben hier, ihr seid die Schwarzwälder Kirsch. Nein, nein, ihr seid das Salz. Salz hat eine Schärfe, beißt. Das braucht man gegen den Schmutz dieser Welt. Also Salz hat eine reinigende Kraft. Über 90% unserer Magensäure besteht aus Salz. Weit über 90%. Früher hat man die Säuglinge einfach mit Salz abgerieben. Wahrscheinlich ist es sogar bis heute das beste schützende, reinigende Mittel. Einen Säugling gleich nach der Geburt mit Salz abreiben. Also die Sehnsucht nach Reinheit haben alle Religionen. Rein, was reinigt? Da gibt es eigentlich zwei Modelle in der Religion, wie man Reinheit erreichen kann. Das eine Modell ist das pharisäische Modell, will ich aber gleich sagen, was Christen über die Pharisäer denken, sagt nichts über die Pharisäer, sagt nur was über die Christen. Also seid bitte ganz vorsichtig. Ich bin mit vielen Pharisäern befreundet, denn die Pharisäer sind keine musealen Gestalten von anno dazumal. Alle heutigen Rabbinen sind Pharisäer. Ich bin mit einigen Rabbinen befreundet und habe zentnerweise von ihnen mich umformen lassen, umgelernt. Aber bei aller Achtung der Pharisäer, sie nannten sich selber die Abgesonderten. Das ist immerhin eine Selbstbezeichnung, die darf man schon mal zitieren. Gell? Bei aller Achtung, Pharisäer sind genauso humorvoll und tolerant wie ihr. Warum soll ein Pharisäer weniger sympathisch sein wie ein evangelischer Religionslehrer? Gibt's keinen Grund, gell? Außer Vorurteile. Aber sie hatten ein Modell, nämlich sich absondern vom Schmutz der Welt. Eine Sündenvermeidungstechnik. Es gibt religiöse Menschen, Christen, andere, die haben so eine Sündenvermeidungstechnik. Pass auf, musst aufpassen. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleiner Mund. Du musst aufpassen und mit 52 musst du zum Psychotherapeuten. Weil's Leben ist mehr als aufpassen. Diese Sündenvermeidungstechnik. Also dieses Modell an Reinheit ist ein Schutzmodell, absondern, abgrenzen, sich schützen, damit man nicht schmutzig wird. Jesus hatte ein ganz anderes Modell, das ist das Modell B, Tischgemeinschaft mit den Sündern. Es gibt nämlich nicht nur ansteckende Unreinheit, vor der man sich schützen muss, was meistens gar nicht gut gelingt, weil der Schmutz hockt im eigenen Herzen. Das Böse nehmen wir dann erst ernst, wenn wir mit dem Bösen in uns beginnen. Also, aber Jesus war ein Fresser und Weinsäufer. Er war ein Freund der Sünder und Zöllner. Der hat sich von denen einladen lassen. Es gibt keine einzige jüdische Schrift der Antike, keine einzige, das kann ich sagen nach 100 Jahren Forschung, in der ein einziger Schriftgelehrter eine Tischgemeinschaft mit Sündern und Zöllnern hatte. Gibt es kein einziges Beispiel, weil da macht man sich unrein. Schon das Betreten der Häuser macht unrein. Aber Jesus hatte irgendwie eine andere Vorstellung von Reinheit. Es gibt nämlich auch eine ansteckende Reinheit. Es gibt auch ansteckende Gesundheit. Jesus war kontaktfreudig. Ich sagte mal zu meiner Pfarramtssekretärin, eine sehr liebenswürdige, feine Frau, Frau Sowieso, ich gehe in die Unterstadt und besuche mal diese Leute. Da sagt diese liebenswürdige schwäbische Pfarramtssekretärin, Herr Pfarrer, da gehen Sie besser nicht nah. Das sind keine rechte Leid. Hat sich eigentlich nicht viel geändert. Gell? Gut, also Jesus war sehr oft in schlechter Gesellschaft. Und er blieb bei ihnen lange. länger als er musste. Er hat sich von denen einladen lassen und ist zu ihnen gegangen. Und manche hartgesottenen Sünder haben gesagt, Sabbalot, Sabbalot, ich war der Meinung, Gott interessiert sich gar nicht für mich und die Synagogenleute auch nicht für die. Ich interessiere mich auch nicht für die. Aber du bist ja irgendwie mit Gott verbunden und du kommst zu uns, du fühlst dich bei uns wohl, gell? Du willst erstmal mit uns zusammen essen. Ja, wenn Gott so ist wie du, dann müssen wir völlig neu die Karten mischen. Gell? Wenn dein Lebensstil, wenn du den von Gott hast, dann sieht die Sache völlig anders aus. Gell? Und so hat Jesus erstaunliche Wirkungen gehabt unter den schlechten Leuten, unter den Sündern und Zöllnern. Gut, also dieses Modell von Reinheit, Salz reinigt. Jetzt will ich in wenigen Sätzen dieses Bildwort mal systematisch auswerten. Erstens mal dieses Bildwort, ihr seid das Salz der Erde, geht von einem entscheidenden Unterschied aus, dass Salz und Erde nicht das Gleiche ist. Jesus kann ja nicht sagen, ihr seid die Erde der Erde. Also Salz und Erde ist klar unterschieden. Also Jesus geht davon aus, dass sich seine Jünger und Jüngerinnen sehr tief von der Welt unterscheiden. Man darf sich darauf bloß nichts einbilden, gell? Weil woher kommt dieser Unterschied, wie wir gesungen haben, und ihn wirken lassen? Der Unterschied zwischen Salz und Erde liegt nicht in deinem freien Willen und dass du so schön betest und dass du dich bekehrt hast. Ich habe mich bekehrt. Da steckt ganz schön Selbstlob drin, gell? Auch wenn man es dann sagt, nee, ich meine das nicht so. Ach so, aber du sagst aber so. Wenn du es nicht so meinst, dann sag's doch schon anders. Gell? Aber dass ich die Redewendung so halten kann, ist ja kein Zufall. Also nein, der Unterschied, den bewirkt Jesus in dir. Das ist sein Werk in dir. Denn in dem Augenblick, in den Tagen und Wochen, Monaten, wo wir beginnen, unsere ganze Lebenshoffnung, Zuversicht auf ihn zu setzen, fängt er sein Werk an in uns. Und das unterscheidet uns. Also Jesus arbeitet in uns. Und das ist der Unterschied. Dann ist auch sehr wichtig, es ist ein Pluralwort. Es heißt nicht, du bist wie die Gebote, du sollst nicht, sondern ihr seid das Salz der Erde. Das ist sofort plural. Wir sind ein kommunikatives Phänomen. Ich hatte mal einen Vortrag zu halten vor vielen Professoren der Religionspädagogik aus ganz Deutschland. Das Thema hieß die Wiedergewinnung des Heiligen. Ich verstehe unter dem Heiligen das Faszinierende. Und das ist heute noch bei Kindern und Jugendlichen ganz vorne. Das Faszinosum. Wenn du von Gott nicht fasziniert bist, dann nützt dir deine Kirchenordnung auch nichts mehr. Also die Christen sind die Heiligen. Und da habe ich auf diesem Vortrag gesagt, das Wort Heilige, Hagioi oder Kadoshim, kommt immer nur im Plural vor im Neuen Testament. Es gibt nie einen Heiligen, erst später in der Heiligenverehrung. Aber die Jesus-Jünger, die noch gar nicht Christen genannt werden, Paulus kennt das Wort Christen noch überhaupt nicht. Das sind alles Juden. Gell, wenn man Petrus und Johannes und Paulus sagen würde, ihr seid Christen, die wissen gar nicht, was das ist. Gell, nur, dass euer Gehirn ein bisschen aufgelockert wird. Also auf jeden Fall, die hießen Heilige. Gell, und da habe ich in dem Vortrag gesagt, Heilige sind Rudeltiere. Die kommen nur in Rudeln vor und außerdem küssen sie sich gern, weil Paulus mehrfach sagt, küsst euch mit dem heiligen Kuss. Und hat am Ende der Tagung ein sehr bekannter, älterer Professor der Religionspädagogik aus den neuen Bundesländern gesagt, also Herr Zimmer, zwei entscheidende Dinge habe ich von Ihnen gelernt. Christen sind Rudeltiere und sie küssen sich gern. Dann habe ich zu ihm gesagt, da haben Sie wirklich zwei wichtige Sachen gelernt. Also auf jeden Fall, wir können das nur zusammen, dass wir uns gegenseitig zum Erblühen bringen. Dann ist auch hochinteressant, dass dieses Bildwort eine Dynamik hat. Da steckt Bewegung drin bei Licht und Salz, nämlich Bewegung von mir weg zum anderen hin. Dieses dieses Kreisen um sich selbst, um die Gemeindeprobleme, um den Gemeindeklatsch, um meine christliche Prägung, dieses Kreisen um sich selber. Nein, das Salz geht von sich weg. Das Salz ist angriffig, Salz ist mutig, Salz ist nicht feige. Es geht von sich selber weg hin zum anderen. Obwohl dieses Bildwort einen klaren Unterschied hat zwischen Salz und Erde, ganz klar, ist es trotzdem kein statisches Bild, sondern ein Bild der Bewegung weg vom Kreisen, vom neurotischen Kreisen um deine hausgemachten Probleme. Und zum Schluss, es ist nicht nur eine Feststellung, es ist eine Zusage, seine Zusage. Jesus sagt nicht, jetzt reißt euch doch mal zusammen und seid doch endlich mal Salz der Erde, gell, mit gutem Willen, gell, ha, wo klemmt's? Gell? Nein, es ist einfach eine Zusage. Ihr seid das Salz der Erde. Das ist seine Meinung. Muss ja nicht deine sein, aber es ist seine. Und deswegen möchte ich euch sagen, versteckt euch nicht. Unterschätzt nicht das, was Gott aus euch machen kann. Dieser Geist der Verzagtheit, ich kann das nicht, andere sind besser, das schaffe ich nicht, ich habe so viele Schwächen, ja, ich auch. Gell? Aber der Heilige Geist ist kein Geist der Verzagtheit. Wenn auch unser äußerer Mensch schwächer wird, so wird unser innerer Mensch immer wieder erneuert und deswegen werden wir nicht mutlos. Also, schaut nicht auf deine Grenzen. Ich habe auch meine Grenzen. Schaut auf ihn. Wenn ich euch so sehe und mir überlege, was Gott noch aus euch machen könnte. Also, in dir steckt etwas, in euch steckt etwas, was unser Herr in uns hineingelegt hat, was die Welt braucht. Notwendig. Gewürz, Geschmack, Dauer, Stabilität gegen den Gestank und Reinigung als Kontaktfreudigkeit. Es steckt etwas in euch, was die Welt braucht. Und das gibt unserem kleinen, fragwürdigen Leben eine universale Bedeutung. Macht's gut.